Wir wollen über Franz Jung ins Gespräch kommen. Franz Jung ist jemand, mit dem du dich ja schon relativ lange beschäftigst, und das würde mich auch zum Einstieg interessieren. Warum? Also wie ist Franz Jung dir denn ursprünglich begegnet? Was hat dich an dieser Figur gepackt?
Das lag daran, als ich angefangen habe, Germanistik zu studieren, gab mir ein Kommilitone einen Text von Franz Jung, der Fall Groß. Und den fand ich sehr faszinierend, weil dieser Fall Groß eine Geschichte von einem authentischen Paranoiker ist, die der Franz Jung bearbeitet hatte und die eine unglaubliche Spannung hat. Und das ist erstmal lange Zeit liegen geblieben bei mir als Kopie. Und dann musste ich irgendwann eine Magisterarbeit schreiben. Und das hat sich dann immer weiter herauskristallisiert, dass es da eigentlich nur um Franz Jung beziehungsweise um diese Novelle Der Fall Groß geht. Und im Zusammenhang mit der Magisterarbeit habe ich dann alle anderen Sachen auch von Franz Jung angefangen zu lesen. Erst mit dem Weg nach unten, dann mit den roten Romanen und was so alles im Lauf der Zeit erschienen ist, vor allen Dingen bei der Edition Nautilus.
Und wenn man dann eben diese Texte von Franz Jung liest, sich mit dieser Person auseinandersetzt, dann stößt man ja auf eine Biografie, die ganz reich ist von Erfahrungen, von Anekdoten, von Abenteuern und ja, von den Wirren der Weimarer Republik, wenn man das so sagen kann. Wenn wir uns dieses Leben so ein bisschen anschauen, der ist ja im Jahr 1888 in Neiße in Oberschlesien geboren, eine Stadt, die er in seiner Autobiografie selber beschrieben hat als eine vom Militarismus geprägte Kleinstadt. Aus was für familiären Verhältnissen kam er denn? Was hat ihn denn in der Kindheit geprägt?
Der Vater war Uhrmacher. Ich würde mal so einschätzen, dass er sich etwas hochgearbeitet hat aus seinem Kleinbürgertum, denn er war später Stadtverordneter und hatte einen gewissen Einfluss auch in der ganzen Stadt. Neiße hat sowas wie eine Mittelstandsvereinigung gegründet. Da hat er auch seinen Sohn Franz versucht zu involvieren, dass er da mitarbeitet. Er hat auch was dazu geschrieben, so Pamphlete. Diese Stadt hat Franz Jung insoweit geprägt, das klagt er später auch, dass es gar keine Arbeiter gab. Nur diese Militärs und Katholizismus und so eine Art reaktionären Biotop war das, ja, den er da vorgefunden hat. Und er hat immer die Anstrengung gehabt, aus dieser Stadt herauszukommen. Was positiv bei der Stadt war, ist, dass da eine literarische Szene existierte. Da hat er auch Anschluss gehabt, weil der Vater sich auch schon literarisch betätigt hat, allerdings das auch aufgegeben hat, nachdem diese kleinen Stadtliteraten ihn nicht so ernst genommen haben, sondern ihn wohl nur ausnutzen wollten finanziell.
Du hast jetzt schon gesagt, er wollte aus Neiße raus, und das hat er ja dann gemacht. Er hat angefangen, sich einem geisteswissenschaftlichen Studium zu widmen. Erst in Leipzig, später in Jena, noch später in Breslau und in München. Und er hat sich ja in Leipzig und Jena in Burschenschaftskreisen bewegt. Das sagt ja vielleicht was über seine Jugend. Wie würdest du sein Verhältnis da im Kreis der Studierenden und der Verbindungen beschreiben?
Ich glaube, das ist eine Konvention der damaligen Zeit gewesen, dass man sich so einer Verbindung anschließt. Franz Jung ist da auch sofort angeeckt. Also er hat da gleich provoziert, das muss man dazu sagen. Er hat da einen besonders aggressiven Grafen, Hunsburg ist er, glaube ich, der gegen das Papsttum war, sozusagen auf die Schippe genommen, indem er geradezu für den Papst plädiert hat. Das gab dann einen großen Skandal. Auf der anderen Seite hat er sich dann aber auch mit den ganzen Mensuren beschäftigt. Also er war ja richtig gezeichnet von den Säbelhieben da bei den verschiedenen Mensuren. Er hat da auch gar keine Rücksicht drauf genommen auf sein Äußeres. Das hat ihm dann wiederum komischerweise im Ersten Weltkrieg, als er desertiert ist, sozusagen geholfen, weil dadurch ihm angeblich eine Behinderung im Kopf attestiert wurde. Durch diesen Säbelhieb. So hat er das nochmal ausnutzen können, ja.
Nun hat Franz Jung 1912 damit begonnen, expressionistische Prosatexte zu veröffentlichen. Du hast schon beschrieben, dass er ja früh sich der Literatur zugewandt hat und davon beeinflusst geworden ist. Er hat in Zeitschriften wie Der Sturm und Die Aktion veröffentlicht. Welche Wege haben denn Jung in diese expressionistischen Kreise geführt? Wie würdest du ihn da auch als Literaten in einem Netzwerk vielleicht beschreiben?
Kommt eigentlich vor allen Dingen daher, dass er nach München gezogen ist. Die Eltern haben ihn sozusagen als verbummelten Studenten dann gezwungen, dann doch irgendwann einen Abschluss zu machen, den er dann aber letztlich dann doch nicht gemacht hat. Und er wurde dann aus disziplinarischen Gründen zusammen mit seiner Frau, er hatte vorher geheiratet, nach München geschickt. Und da ist er in die Kreise der Bohème gekommen, Erich Mühsam und andere Leute, und ist aber eigentlich erst zum Schreiben gekommen, als es Konflikte mit seiner Frau gab, die so gravierend war, dass er die Stadt verlassen hat und bei einem Freund Unterschlupf gefunden hat. Und da hat er erst angefangen zu schreiben. Er hat früher in der Schule und auch in der Jugend schon geschrieben, aber das ist nicht veröffentlicht worden, sondern das ist erst durch das Trottelbuch, das ist seine erste Publikation, die ein Freund von ihm herausgibt als Verleger, richtig in die Kreise gekommen. Das ist eine Initialgeschichte für ihn. Er hat vorher eigentlich nicht sehr viel gemacht bei diesen Zeitschriften Sturm und Aktion. Also ganz bisschen hat er da geschrieben, vorveröffentlicht sozusagen aus dieser Novelle, aus dieser Anthologie der Novellen. Und erst durch dieses Trottelbuch schießt er dann so richtig in die Szene rein.
Das Trottelbuch hast du genannt. Wie würdest du denn diese frühen Texte von Franz Jung beschreiben? Was ist das vielleicht für eine Formsprache, die uns da ja entgegenkommt?
Also inhaltlich sind das sogenannte Geschlechterkampfgeschichten. Und formal würde ich sagen, geht er da an die Grenze der Sprache, zumindest was die damaligen Konventionen angeht. Also sehr parataktischer Stil, sehr kurze Sätze, also dann verblos, viele Beschimpfungen drin. Das steigert sich im Laufe dieser Romane. Er schreibt 4, 5 Romane in diesem Stil, die werden immer radikaler bis hin zum Sprung aus der Welt, 1917 ist das, glaube ich. Da geht es dann eigentlich nur noch so um Parataxen, die er da reinhaut. Und er hat das mal beschrieben, dass das begleitende Gedanken sind, die sich um Tatsachen drehen. Das ist eine ganz komplizierte Darstellung, die er mal versucht hat, einem Psychiater darzustellen, der ihn da wegen seiner Fahnenflucht unter Beobachtung hatte und der sich dafür interessiert hat, warum er da geschrieben hat überhaupt. Also er versucht mit ganz vielen Schlagworten auch der damaligen Zeit die Rezeptionsebene der Leser zu erreichen. Das ist ein sehr komplizierter Vorgang, den muss man so philologisch dann aufdröseln, das kann man heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, ja.
Vielleicht begegnen uns sozusagen im Laufe des Gesprächs dann auch nochmal so ja Formelemente des Franz-Jungschen Schreibens, zunächst weiter in der Biografie. Wenn wir uns Biografien von Schriftstellern anschauen, die Ende des 19. Jahrhunderts geboren worden sind, dann stößt man ja immer wieder zwangsläufig auf ein einschneidendes Ereignis, nämlich der Erste Weltkrieg, der zahlreiche Menschen politisiert und radikalisiert hat. Wie ist das denn mit Franz Jung? Wie hat er den Ersten Weltkrieg erlebt?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil sich da kein klares Bild ergibt. Es gibt eine Freiwilligenmeldung von Franz Jung, die schon, würde ich mal sagen, extrem darauf abzielt, dass er genommen wird. Also er redet was vom völkischen Ereignis, das jetzt stattfindet und er müsste da unbedingt mit teilnehmen. Er wäre Schriftsteller. Also er gibt da richtig an und versucht da zu den Soldaten zu kommen. Tatsächlich ist er aber völlig untauglich. Also er hatte -7 Dioptrien, also war ziemlich kurzsichtig. Dann, wie gesagt, hatte er diese körperliche Beeinträchtigung durch diese Säbelmensuren und war auch nie bei den Soldaten gewesen. Also er war nie Reservist gewesen oder sowas. Also er war völlig unausgebildet und geht dann in den Krieg rein. Auf der anderen Seite sagen die Leute, Mühsam hatte so ein Konzept gehabt, dass diese Menschen, die bei der Gruppe Tat waren, alle sich integrieren sollten in diese Armee, um die sozusagen zu zersetzen. Das war allerdings bei dem ganzen Jubel und der ganzen Begeisterung für den Ersten Weltkrieg völlig utopisch. Also es war also ein geringer Teil, der Antikriegsstimmung hatte. Und Jung war da völlig aufgeschmissen, das hat er auch sofort gesehen und ist dann desertiert. Und dann war das Problem, dass er nicht direkt an die Wand gestellt wird, sondern wie er da lebend wieder rauskommt. Und das ist auch ein interessanter Vorgang, wie er das dann schafft.
Wie hat er es denn geschafft?
Also er wird natürlich verhaftet und er stellt sich dann völlig teilnahmslos. Also er versucht, einen Depressiven zu fingieren. Und das äußert sich so, dass er auf selbst auf die intimsten Fragen irgendwelche Antworten gibt. Also gerade diese Skandale mit seiner Frau, da äußert er sich also völlig hemmungslos. Und das überzeugt die Ärzte, dass dieser Mann offensichtlich geisteskrank ist, weil er gar keine Distanz mehr zu Konventionen hat, ja. Und dann entlassen sie ihn einfach. Die anderen Freunde von ihm, die sowas gemacht haben, die haben versucht, entweder mit Aufputschmitteln sich irgendwie hochzusteigern, sodass da eine Neurasthenie sich bei denen entwickelte. Das passt, funktioniert da bei den meisten nicht. George Gross gibt da auch zum Beispiel, der hat es auch nicht so richtig geschafft. Also die haben viele Möglichkeiten gehabt, aber es war keiner, der das so perfekt beherrscht hat wie der Franz Jung.
Gegen Ende des Ersten Weltkriegs ist Franz Jung zum Kreis der deutschen Dadaisten gestoßen. Also das ist ja einerseits der Kreis um Hanna Höch, Richard Hülsenberg, Raoul Hausmann. Und das ist auch der Kreis um den Malik Verlag, also Wieland Herzfelde, John Hartfield, George Gross, den du schon genannt hast. Wieland Herzfelde, der hat sich ja später eher distanziert zu diesem anfänglichen Geist oder zu diesem naiven Geist des Dadaismus in Deutschland gezeigt. Wie ist es denn bei Franz Jung? Wie würdest du ihn bei den Dadaisten verorten? Was hat er da vielleicht für eine Position eingenommen?
Also da ist es ziemlich eindeutig, dass Franz Jung, es gibt ja die verschiedenen Dada-Richtungen, Dada Zürich und so weiter, Dada Berlin. Gerade Dada Berlin hat einen sehr politischen Schlag und der geht eigentlich auf den Franz Jung zurück. Der versucht, die ganzen La Polar-Leute in irgendeine Form zu einer Aktion zu bringen. Und das gelingt ihm ja auch. Man sieht es ja an der Zeitschrift Neue Jugend. Damit fängt der Malik Verlag ja an, die ein sehr biederes Äußeres hat. Das ist ja eine Schülerzeitschrift gewesen. Und er schafft es dann durch zwei Sonderausgaben, das ist ein riesiges Format von Zeitungen, die ganz bunt bedruckt sind mit ganz vielen knallharten typografischen Akzenten, aber auch inhaltlich sehr provokant, die Leute richtig aufzuscheuchen. Es war natürlich verboten, sowas zu drucken. Und sie haben das mit verschiedenen Druckereien erst zustande gekriegt. Und weil Franz Jung damals gleichzeitig noch Handelsredakteur war beim Seedienst, hat er das über die Seedienstverpackungsprogramme dann in die ganze Welt geschickt, beziehungsweise innerhalb von Deutschland. Ja, das ist die Rolle gewesen von Franz Jung. Man sagt auch, und das wirft ihm der Wieland Herzfelde vor, dass er seinem Bruder John Hartfield Kokain gegeben hätte. Dann hätte er sich von seinen Komplexen befreit und dadurch hätte er erst der großartige Fotomonteur werden können. Das ist so eine Legende, die unter anderem auch der Wieland Herzfelde so in die Welt gesetzt hat.
Nun vereinigt Franz Jung ja ziemlich viele Eigenschaften in seiner Person, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Er ist ja immer wieder auch Wirtschaftsredakteur, schreibt Texte über ökonomische Entwicklungen. Er ist Literat, das haben wir besprochen, er veröffentlicht Prosa und Romane, kommt zum Dadaismus. Er ist außerdem dann auch linksradikaler Aktivist, das heißt, er nimmt an der Novemberrevolution teil, schließt sich auch den Spartakisten an und wird am Anfang auch Teil der KPD, aber er gehört ja dann 1920 zu denen innerhalb der KPD, die als Linksabweichler, als Linksradikale ausgeschlossen werden und die dann die KAPD gründen, also die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands. Als KAPD-Mitglied erlebt er auch diese abenteuerliche Reise nach Moskau, wo er vor der Komintern für die KAPD vorspricht. Eine Geschichte, die ja auch zu einer Legende geworden ist und auch mit der KAPD verbunden sind. Die Kämpfe in Mitteldeutschland 1921, wo Franz Jung auch teilnimmt. Worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen Franz Jung als linksradikaler Aktivist. Wie würdest du ihn da vielleicht beschreiben? Was hat er für Position vertreten, vielleicht auch als KAPD-Mitglied?
Da muss man ein bisschen ausholen. Das geht eigentlich auf die Zeit auch vor dem Ersten Weltkrieg zurück, als er den Psychoanalytiker Otto Gross kennenlernt, der so ein politisches Verständnis von Psychoanalyse hat. Also den Menschen von seinen Neurosen und Komplexen befreien, damit er sich wirklich frei entfalten kann. Und die Komplexe und Neurosen kommen durch einen autoritären Staat. Und dieser Staat muss sozusagen zerstört werden. Daraus entwickelt sich dann auch das politische Verständnis von Franz Jung. Und das mündet dann tatsächlich in der Novemberrevolution, wo er sich schon sehr stark für die Politik der Sowjetrussen interessiert und auch gleich weiß, dass das Telegrafenbüro besetzt werden muss, genau wie in Petrograd, müssen erstmal die Medien besetzt werden, damit man die Nachricht der Revolution verteilen kann in der ganzen Welt. Das hat ja Lenin schon vorgemacht mit den Telegrammen an Halle. Und das ist dann der Impuls von Franz Jung, zuerst das Wolffsche Telegrafenbüro in Berlin zu besetzen. Und da schnappt er sich einfach Leute und besetzt das, wird dann allerdings kurze Zeit danach von einem SPD-Mann wieder vertrieben, der das dann in seine Hand nimmt. Aufgrund der Entwicklung des Linksradikalismus bei der Revolution, wo es ja dann erst den Spartakusbund gibt, dann die Kommunistische Partei, gibt es 1919 große Widersprüche in der Politik und in den Plänen der Kommunistischen Partei. Geht es jetzt tatsächlich darum, eine neue Partei zu gründen, oder geht es hier darum, eine zentrale autoritäre Partei zu etablieren? Das ist jedenfalls nicht die Meinung von Franz Jung und auch nicht von vielen anderen, eher syndikalistisch eingestellten Leuten. Und da gibt es den berühmten Heidelberger Parteitag 1919, da wird diese Spaltung offensichtlich. Und die ganzen, die nicht mit der Einheitspartei einverstanden sind, die bilden eine Opposition, die sich dann in Ostern 1920 zur KPD zusammenschließt. Da ist Franz Jung tatsächlich der erste Vorsitzende, der inoffizielle von dieser KPD. Da geht es vor allen Dingen um führerlose Parteien und ja, syndikalistisches Zusammensein. Und die haben, weil das von Moskau auch beobachtet wird, natürlich Schwierigkeiten, anerkannt zu werden, weil Moskau auf die zentrale Partei setzt, die KPD. Deswegen kommt es dann zur Einladung, dass man sich mit diesen abspenstigen Menschen doch irgendwie mal unterhalten möchte in Moskau. Und dann kommt es eben zu diesem legendären Ereignis der Schiffsentführung, wie überhaupt die Delegierten dann nach Moskau kommen. Aber das kann ich dann ja auch erzählen.
Es sind ganz viele Geschichten, die auch sozusagen in dieser Zeit sich dann abspielen und die alle erzählenswert sind. Ich würde an der Stelle vielleicht einen Sprung machen. Also was ja sozusagen mit dieser Reise verbunden ist, ist ja auch vielleicht das widersprüchliche Verhältnis der KPD zu Russland und zur Komintern. Weil auf der einen Seite wollen sie eben Mitglied sein der Komintern, um innerhalb der Komintern vielleicht eine Opposition zu bilden. Auf der anderen Seite kritisieren sie ja sozusagen auch diese zentralistischen Tendenzen der Komintern. Und diese Widersprüchlichkeit kommt vielleicht auch darin zum Ausdruck, dass Franz Jung ja später auch nach Russland gegangen ist, um dort eine Zündholzfabrik mit aufzubauen, was sein Fachgebiet ist im ökonomischen Bereich. Er aber auch da wieder frustriert zurückkommt. Ich würde den Sprung machen zu 1933, dem Jahr der Machtübergabe an die Nazis in Deutschland. Da ist ja bei Franz Jung interessant erstmal zu sehen, dass er erst 1936 flieht, quasi Prag, Österreich, Schweiz, Ungarn. Das sind Stationen seines Exils. Wie ist es denn Franz Jung während der Herrschaft der Nazis ergangen?
Franz Jung hat erst auch da wieder versucht, durch einen Trick, um es mal so zu sagen, diese Partei, diese neue Machtstruktur aufzuweichen. Also er versucht da in den Schriftstellerverband zu kommen, also meldet sich wirklich da an und gibt dann als Bürgen an Gottfried Benn und Max Bartel. Und Gottfried Benn, der wirklich zu der Zeit sehr stark mit den Nationalsozialisten kungelt und liebäugelt, der distanziert sich sofort von diesem Franz Jung, den er beim Kartputsch kennengelernt hat. Also die kannten sich sowas nicht. Und der Max Bartel reagiert gar nicht darauf. Und Franz Jung wird auch nicht in die Schriftstellerkammer übernommen. Es gelingt ihm dann trotzdem irgendeinen Theateraufsatz in einer etwas abseitigen Zeitung unterzubringen, aber das ist das Einzige, was er zustande bringt. Das andere ist, dass er sich mit seinem Freund Alexander Schwab in einer Oppositionsgruppe befindet, die Rote Kämpfer heißt. Diese Gruppe fliegt 1936 auf und da gelingt es aber Franz Jung auch wieder den Ahnungslosen zu spielen und das wird eben auch so zum Teil oder wurde ihm zum Teil zu Vorwurf von Nachgeborenen gemacht. Wie hat er das geschafft? Es gibt dann auch eine Dissertation von 1969 von Olaf Ihlau, der sagt, er wäre Gestapo-Agent geworden, der Franz Jung. Da haben sich aber sofort alle Leute, die Franz Jung kannten, damals Zeitgenossen, gegen verwandt, sodass Herr Ihlau das wieder aus seiner Dissertation rausnehmen musste. Lustigerweise gibt es das jetzt in zwei Fassungen, also eins mit Gestapo-Agenten, eins ohne. Allerdings, dieser Vorwurf ist dann ein bisschen haften geblieben bei Nachgeborenen. Man hat ihn immer irgendwie verdächtigt, dass er mit dem Nationalsozialismus zusammengearbeitet hätte. Und das ist selbst mir dann noch untergekommen in den 90er Jahren. Da war ein Widerstandsforscher, der sich ganz stark auf diese These kapriziert hat. Interessanterweise hat aber zur gleichen Zeit die Staatssicherheit auch solche Modelle gefahren. Die wollten Dokumente manipulieren, also Briefbögen, dann Briefe, die angeblich Franz Jung geschrieben hat, und die wollten sie dann aus Amerika an hiesige Forscher zuschicken und sagen, wir haben das hier gerade gefunden, wir sind Nachkommen von irgendwelchen SS-Leuten und das hat sich in unserem Nachlass hier Nachlass von dem Vater oder wie auch immer gefunden. Aber was halten Sie denn davon? Also sie wollten auch so Destruktionskampagnen machen gegen Franz Jung, denn in der DDR war Franz Jung nicht gut gelitten, das aufgrund seiner verschiedenen biografischen Kontroversen mit ehemaligen KPD-Leuten, aber auch durch seine Literatur. Ja, Franz Jung ist auf soweit ein ziemlich eng mit einer, ja, man kann es nicht Widerstand nennen, heute wird es Widerstand genannt, die Canaris-Gruppe, also von der deutschen Abwehr. Canaris ist ja auch 1944 dann hingerichtet worden. An die schreibt er Wirtschaftsberichte oder die kriegen Wirtschaftsberichte von ihm geliefert. Wie einzeln da die Verbindungen sind, das ist ganz schwer herauszukriegen. Also die Wirtschaftsberichte gibt es über Osteuropa und vor allen Dingen Ungarn. Aber wie weit das jetzt zusammenhängt, da fehlen einfach die Dokumente dazu. Das Ganze fängt an in Genf, wo Franz Jung mit einem Bekannten von Canaris, einem Herrn Gärtner, ein Korrespondenzbüro betreibt. Und die beiden, beziehungsweise das ganze Büro, wird dann letztlich von den Schweizern ausgewiesen als Spione. Und dann geht halt Franz Jung nach Ungarn. Also das ist eine unklare Geschichte. Das wird sich nur durch Zufallsfunde aufklären lassen.
In Ungarn ist Franz Jung verhaftet worden und saß dann im Konzentrationslager Bozen bis zum Kriegsende. Wenn man sich die Biografie anschaut, also die Autobiografie von Franz Jung, Der Weg nach unten, Aufzeichnungen aus einer großen Zeit ist der Titel, das hattest du auch schon erwähnt, dieses Buch, was ja ein eindrucksvolles Buch ist, weil sozusagen diese ganzen Anekdoten da beschrieben werden und dieses verschlungene, abenteuerliche Leben, das Franz Jung beschrieben hat. Und das ist ein Buch, ja, das unglaublich zynisch ist. Vielleicht kommen wir da später auch noch drauf zu kommen. Aber zunächst erstmal, es schreibt ja nicht über die Nachkriegszeit dieses Buches. Also Franz Jung ist ja erst 1963 gestorben, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Was hat er denn sozusagen in der Nachkriegszeit dann gemacht überhaupt?
Also es gelingt ihm dann, nach Amerika zu kommen. Mit Hilfe von witzigerweise ehemaligen KPD-Leuten, da Ruth Fischer und Kadi Maslow, die da wohl maßgeblich beteiligt sind. Und er schlägt sich dann dadurch, durch seine Wirtschaftsberichte, die er da für deutsche Zeitungen schreibt. Er ist aber nicht ganz zufrieden. Also das ist alles fremd für ihn. Es gibt dann schon Klagen. Und er fängt auch schon direkt nach dem Krieg an, sowas Autobiografisches zu schreiben. Er hat so verschiedene Titel, 33 Stufen abwärts ist einer zum Beispiel. Und man muss dazu sagen, das letzte Buch hatte er 1931 veröffentlicht, Hausierer heißt das. Und danach kommt erstmal 30 Jahre gar nichts literarisch, bis auf diese Berichte eben. Und er schreibt auch so ein paar Nachrufe beziehungsweise Reminiszenzen auf Leute, die er kannte, wie den, wie soll man ihn nennen, den Biosophen Ernst Fuhrmann zum Beispiel oder auch Wilhelm Reich, den Psychoanalytiker. Das schreibt er auch Radio-Essays, aber ansonsten passiert da nicht viel. Er lebt in so einer Art Schwebezustand da. Also es ist ja auch der Kalte Krieg. Das ist für ihn schwierig, sich zu orientieren, habe ich so den Eindruck gehabt. Dann kommt er zurück nach Europa, nach Paris, und pendelt dann auch so zwischen Deutschland und Paris hin und her. derzeit trifft er auch einmal seine zweite Frau in Ost-Berlin. Das sind so Stationen, die ja seinen resignativen Zug haben. Ja, zynisch könnte man auch zum Teil sagen. Also die ganze Atmosphäre ist überlagert durch den kommenden Atomkrieg. Damit spielt er auch, dass er immer mit der Wasserstoffbombe oder ähnlichen versucht zu provozieren. Aber das sind auch einige andere Leute aus seiner Umgebung, aus der Raul Hausmann zum Beispiel, die versuchen auch mit solchen Schreckensszenarien die Leute aufzurütteln. Strontium 90 wollte der zum Beispiel eine Zeitschrift nennen, der Raul Hausmann.
Das Resignative hast du genannt. Man könnte auch sagen, es ist so eine Art Grundmelancholie, die in diesem Buch Der Weg nach unten irgendwie, ja, wovon dieses Buch einfach gefärbt ist. Wenn man ja das Resignative nimmt und das Melancholische, dann muss man ja trotzdem sagen, ein zentrales Thema von Franz Jung ist immer wieder das Glück gewesen. Und vielleicht können wir abschließend auch noch so ein bisschen auf das theoretische Vermächtnis von Franz Jung schauen. Sein zentrales Essay heißt ja Glückstechnik und Lebensnot. Vielleicht kannst du noch mal so anreißen, was darin vielleicht verhandelt wird.
Ah, das ist sehr, sehr schwierig. Die Glücksgeschichte, das ist schon sehr philosophisch. Und auch, er hat das schon eigentlich 1917 angefangen. Verantwortung zum Glück heißt das. Das heißt, es geht eigentlich um eine Selbstbesinnung, eine ziemlich radikale Selbstbesinnung, die erst, wenn sie stattgefunden hat, ein Glückszustand evoziert. Dazu kommt auch immer noch die Gemeinschaftsutopie von ihm. Also wenn alle sich sozusagen vollständig emanzipiert haben, dann gibt es gar keine hierarchischen Bedingungen mehr. Da gibt es auch gar keine Notwendigkeiten mehr zu Hierarchien. Und dadurch gibt es dann einen freien Zustand. Das ist die Utopie, die er sich aus verschiedenen Quellen zusammengesetzt hat, unter anderem eben diesem Psychoanalytiker Otto Groß, aber auch diesem Philosophen Ernst Fuhrmann. Und diese zwei Bände zur Technik des Glücks, die sind sehr kompliziert geschrieben. Er versucht das zwar in einem Art Tagesablauf oder einem Wochenablauf darzustellen, aber ich habe gesehen, bei den Verkaufszahlen vom Malik Verlag, das ist nicht gut angekommen. Und das sagt auch der Herzfelder, als er den mal schreibt. Also dass die beiden Sachen laufen gar nicht. Das ist verständlich. Trotzdem hat er immer weiter daran festgehalten und versucht, das aber auch in seinen literarischen Texten überzubringen. Da kommt dann wieder dieser Paranoiker Anton Wenzel Groß, den ich am Anfang erwähnt habe, ins Spiel. Der ist sozusagen ein Einzelkämpfer, der, wenn er sich befreien würde, sozusagen ein Protagonist des Ganzen ist. Ja. Aber der wird eben auch tatsächlich gestoppt von der reale Anton Wenzel Groß, der endet in einer Schießerei in Breslau 1911 und kommt dann eben in eine Anstalt und wird da verschlossen. Da lernt ihn Franz Jung auch kennen. Der kommt jedenfalls nicht zur Entfaltung, aber Franz Jung sieht in dem ganzen Impuls, sich zu befreien, einen Weg zur Glückstechnik. Ja.
Vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage, du hast ja lange Zeit mitgearbeitet an diversen Zeitschriften, die so Franz Jungsche Titel getragen haben, also Der Gegner, Pleite, Sklaven und vielleicht Zeitschriften, die so ein bisschen versucht haben, dieses Erbe oder den Geist von Franz Jung weiterzutragen. Was würdest du denn sagen, was bleibt heute von Franz Jung und dem, was er an Literatur und Theorie geliefert hat?
Auch eine schwierige Frage. Das ist ja, damals gab es Anfang der 90er Jahre die Idee, das ging damals von dem Bert Papenfuß aus, dass man sozusagen Kreise von Ostdeutschland und Westdeutschland zusammenbringen soll über die Figur Franz Jung, der in beiden Staaten nicht gut gelitten war. Und da war es sozusagen die Schnittmenge. Und das war der Grund für die Titel und da wurden auch sehr viele Texte von Franz Jung gemacht. Ja, was hat es gebracht? Ich glaube, es ist notwendig, dass man einzelne Texte nochmal in eine neue zeitgemäße Edition bringt, sodass es deutlich wird, was der Ansatz von Franz Jung ist, der nach wie vor nicht eingelöst wurde. die Befreiung von autoritären Strukturen und die Möglichkeiten, mal über das Alltägliche hinauszudenken. Das sind ganz wichtige Sachen. Es ist auch eine ganz wichtige Anleitung jetzt rein literarisch, wie Leute Texte verfassen könnten, die Sprache tatsächlich mal ganz neu ansehen. Das fehlt heute sehr. Das ist notwendig, dass man das nochmal irgendwie in Gang bringen könnte. Ob das jetzt damals gelungen ist in den 90er Jahren mit diesen Zeitschriften, hatte es erstmal einen, ja, man hätte es denken können, aber es ist dann doch irgendwie nicht weitergegangen. Dazu gehören aber auch einige ganz praktische Sachen. Franz Jung war eigentlich bis 2002 rechtefrei, also jeder konnte drucken, wer wollte. Und ab dem Zeitpunkt 2002 gab es einen Prozess von Edition Nautilus, die Urheberrechte für sich beansprucht hat. Ökonomisch aus meiner Sicht ein Blödsinn, weil sie dadurch weniger Absatz hatten, aber sie wollten da unbedingt Recht haben und das haben sie dann auch gerichtlich versucht durchzusetzen. Und ab dem Zeitpunkt hat eigentlich nur noch die Edition Nautilus Texte von Franz Jung gemacht. Das hat auch ein bisschen die Rezeption eingeschränkt, würde ich sagen. Das macht viel aus, wenn da so ein ökonomisches Schwert über einem baumelt und man noch Geld zahlen muss, wenn man da irgendwelche Texte veröffentlicht. Ja, so ist meine Einschätzung.